Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Tag zusammen, einen wunderbar sonnigen Dienstagabend euch allen. Das ist super, oder? Ich meine, es ist kurz nach acht und es ist noch nicht wirklich dunkel draußen. Jedes Jahr warte ich immer auf genau diesen Dienstag, an dem ich das sagen kann. Also, ein gemeinschaftliches Hurra. Anna?
Tom?
Hurra.
Entschuldigung.
Ja, ein gemeinschaftliches Hurra.
Sag mal, Hurra.
Bitte.
Jetzt habe ich deinen Witz kaputt gemacht.
So.
Das tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht. Du hast ihn nur ein bisschen verschlafen. Hast du ihn kaputt gemacht, hast du gar nichts. Wir gucken heute auf das weltberühmte Serienfestival in Cannes. Wer kennt es nicht? Cannes Series, weltberühmt seit, ja, seit ein paar Tagen. Deshalb kennt ihr das nicht, sondern nur das Filmfestival in Cannes. Waren wir oft genug schon zusammen. Seit diesem Jahr ganz neu gibt's aber an der Croisette eben auch ein Serienfestival. Da gehen wir heute Abend zusammen hin und gucken mal, ob der Neuling aus Südfrankreich auch was kann. Außerdem sind wir im Kino verabredet. Ich habe mir die frisch aufpolierte 4K-Version von Wim Wenders Kultklassiker Himmel über Berlin angeguckt. Startet übermorgen. Genau wie der Mafia-Thriller Spielmacher mit Oliver Masucci und Freddy Lau. Und damit gleich zu einem der absoluten Highlights dieser Show heute Abend. Anna Wollner ist hier.
Ach, ich werde rot.
So, du guckst mir allerdings im Augenblick noch ein klein bisschen zu friedfertig.
Das wirst du gleich ändern, ne?
Absolut, ja, denn statt zwei Stühle, eine Meinung, machen wir heute Abend ein Film, zwei Meinungen. Es geht um den Sci-Fi-Horror-Thriller A Quiet Place, ab Donnerstag neu draußen in den Kinos. Bei dem haben wir beide schon, Anna, nach der Pressevorführung beschlossen, es wird Zeit, sich mal wieder ordentlich zu zoffen.
Wobei wir, wenn ich mich richtig erinnere, an dem Film auch nebeneinander gesessen haben.
Wir saßen direkt nebeneinander. Ja, ja. Also wir haben, glaube ich, wirklich denselben Film gesehen.
Ja.
Bin gespannt, wie sehr die Meinungen da auseinandergehen. Also krawallige Unterhaltung euch. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
So, ich bitte euch, eine angemessene Haltung für das einzunehmen, was jetzt kommt. Hört ihr das? Moment, ihr müsst wirklich genau hinhören. Ganz genau hinhören. So, das. Hört ihr das? Nicht? Immer noch nix? Müsst ihr euch ein bisschen mehr anstrengen. Richtig aufreißen die Ohren. Und? Immer noch nix? Nix außer Stille? Ja, dann geht's euch wie Anna und mir gefühlte 80% des gesamten Films A Quiet Place. Neuer Sci-Fi-Horror-Thriller aus den USA, wo er sofort nach Kinostart mal ebenso auf Platz 1 geschossen ist. 50 Millionen Dollar habe ich gelesen am ersten Wochenende. Wird wahrscheinlich vielleicht mal ein Zehntel davon gekostet haben. Es geht um eine Geschichte, die in naher Zukunft spielt. Die Erde wurde von Aliens eingenommen, von ziemlich hässlichen übrigens, kennen wir aber auch. Menschen gibt's nur noch ganz wenige, die meisten wurden von den Aliens brutal ausgerottet, auch das kennen wir. Allerdings ist das Prinzip neu. Diese Kreaturen, optisch irgendwie eine Mischung aus Ridley Scotts Aliens, dem Predator und den Bugs aus Starship Troopers, sind blind. Sie orientieren sich nach Gehör. Macht ein Mensch ein lautes Geräusch, schießen sie wie aus dem Nichts hervor und metzeln den Geräuschemacher nieder. So ungefähr läuft das dann ab im Film und der Grund, dass unsere Protagonistenfamilie des Films zu den wenigen noch lebenden Menschen gehört, ist ebenfalls sehr einleuchtend. Vater, Mutter, Sohn und gehörlose Tochter. Das heißt, die können alle Zeichensprache, sie müssen also nicht miteinander reden, das heißt schon mal lautlose Kommunikation. Das hält sie am Leben. Wird das Haus verlassen, um beispielsweise in die Stadt zu schleichen, dann auf extra ausgelegten Sandwegen, damit die Schritte nicht hallen. Das größte Problem, und da kürze ich ein kleines bisschen ab, die Frau ist wieder schwanger und die nahende Geburt droht logischerweise zu einem geräuschemäßigen Fiasko zu werden. Also bereitet die Familie in leiser Stillarbeit diverse Ablenkungen. Vor. Gemacht hat den Film John Krasinski, also geschrieben und Regie geführt. Er spielt auch den Familienvater neben Emily Blunt, die passenderweise ja auch noch Krasinskis Ehefrau ist. Und die beiden jungen Kinder der Familie sind eher unbekannt. Und jetzt, Anna, zu uns beiden.
Ja.
Meine Grundkritik am Film ist, super Ansatz, toll gemacht, auch die angesprochene großflächige Stille im Film, super Idee, so einen Horrorfilm zu machen, aber teils schwache bis vor allen Dingen widersprüchliche Umsetzung.
Fand ich gar nicht. Also ich habe wirklich jetzt nochmal darüber nachgedacht den ganzen Tag, weil ich wusste, wir wollen uns heute Abend streiten und das werden wir, glaube ich, auch tun. Ich finde, also erstmal angefangen diese Grundprämisse, es geht gar nicht darum, was passiert ist, warum diese Aliens auf die Erde gekommen sind. Also diese Apokalypse bleibt uns erspart. Wir fangen direkt an, Tag 89, ein Prolog in einem Supermarkt und das erste Kind geht hops, weil es ein Spielzeug in der Hand hat. Und wird also, das war so der erste Moment, wo ich so dachte, krass, was passiert hier? Mhm. Und dann behandelt der Film einfach diese Tatsache, es ist ja, glaube ich, Tag 400, schieß mich tot. Wie gehen die einfach damit um? Also dieses Leben auf der Farm, klar, warum leben die im Wald, warum sind die nicht in der großen Stadt? Aber das ist halt einfach abgeschieden, da gibt es halt erstmal keine Geräusche. Die haben noch so ganz klassischen Maisfeld vor der Tür, die haben dieses Getreidesilo, was noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und in dem Film, das bahnt sich alles so ganz langsam an. Also dieser Druck, der sich ganz langsam aufbaut und auch als man dann sieht, oh Gott, die ist schwanger. Und du denkst, oh, die überleben ja die Geburt alle nicht. Richtig. Und dann, was machen die dann mit dem Säugling, etc. Und das ist, der Film, der hat schon so ein paar Momente, die so ein bisschen zu offensichtlich sind. Wir sehen einen Nagel in einer Holztreppe und wissen genau, ah scheiße, da wird irgendjemand reintreten und man weiß, wenn man den Nagel tritt, dann schreit man erstmal.
So ein bisschen wie das Tigerfell bei Freddy Frinton, ne? So bei Dinner for One.
Ja,
so,
aber das kann ich dem Film alles verzeihen, weil John Krasinski das hier schafft, wirklich auch Charaktere zu schaffen, die glaubwürdig sind. Auch diese Familiendynamik, das taubstumme Mädchen eigentlich ja total paradox, sie will unbedingt hören. Und ich denke, es ist ja genau das, was irgendwie, wovon die Gefahr ausgeht. Also dieses Paradoxon daran. Und die Schauspielerin, die hat schon in Wonderstruck, dem letzten Philip Haynes-Film mitgespielt, der in Cannes lief, die wirklich gehörlos ist. Und das passt für mich hier wirklich alles zu 99%.
Das ist genau das, was ich versucht habe zum Schreiben mit. Mir gefallen die Ansätze alle sehr gut. Ich erwische mich aber dabei, wie ich in so einem Film dann drin sitze und Dinge hinterfrage. Die fallen mir auf und die kriege ich nicht wegdiskutiert. Wir wissen alle, die dürfen kein Geräusch machen. Die laufen auf extra ausgestreutem Sand, damit die Schritte kein Geräusch machen. So, dann gehen aber Vater und Sohn beispielsweise an einer laut quietschenden, freischwingenden Schaukel vorbei. Nichts passiert, interessiert keinen der Aliens, als ob die, blind wie sie sind, unterscheiden könnten, wer das Geräusch macht, können sie sonst auch nicht. Es entsteht ein Geräusch, die kommen angeschossen. Manchmal tun sie es, manchmal nicht.
Und nee, dann, aber sie kommen ja nicht immer. Also sie sind da zum Beispiel beim Wasser, also es gibt einen Moment am Wasserfall, also rauschendes Wasser. Es ist ja auch ein stetiges Geräusch.
Ja, aber,
da kommen die ja auch nicht hin.
Aber kein Naturgeräusch. Eine quietschende Schaukel ist ein metallisches, quietschendes Geräusch. Es ist ja nur ein Beispiel. Oder was ich dann auch zum Beispiel absurd fand, war, Krasinski erfindet dieses geile Stilmittel, dass die alle Zeichensprache können. Und dann die eine Szene, wo Mutter und Sohn anfangen, miteinander leise zu flüstern. Wo ich denke, ja Leute, wenn leise flüstern geht, dann braucht ihr keine Familie, die Zeichensprache kann. Nee. Dann könnt ihr auch einfach die ganze Zeit leise flüstern. Hört ja keiner.
Nee, aber sie haben ja diese Prämisse, dass die Tochter taubstumm ist und haben das einfach als Kommunikationsmöglichkeit. Und es ist ja natürlich leichter. Aber natürlich, die können ja hören und die können ja sprechen und die haben einfach den Zwang oder den Drang, auch mal miteinander zu reden. Und es passiert ja wirklich ganz leise, in einer so leisen Lautstärke, dass die Aliens das oder die Monster das einfach nicht hören. Ganz anders natürlich, als dann das Neugeborene da ist und man natürlich, okay, so einem Neugeborenen kann man nicht sagen, schrei mal bitte leiser.
Oder ein Bild von der Wand fällt, was wir vorher auch schon hatten, eine Situation. Oder eine Öllampe umfällt.
Etc. So. Und da kommen die dann ja auch.
Dann sehe ich allerdings diese Familie, die in diesem Haus lebt nach wie vor, mit einem Keller, der ausgebaut ist mit technischem Gerät. Egal, wofür das jetzt gut ist, aber wir sehen mehrfach diesen Kellerraum, wo eine ganze Wand voll ist mit Elektronen, mit Messgeräten. Mehr sagen wir mal nicht. Mit Messgeräten. Wo ich denke, aber wenn ich doch in der Lage bin, den Keller so auszubauen und das ja auch offenbar hinkriege, dass der voller Messgeräte ist, dann hätte ich doch, wenn ich einen Keller in einem Haus habe, da einen Schallschutzraum gebaut.
Ja, aber das ist ja mitten auf dem Land. Wo sollen die den hernehmen?
Ach, die gehen doch eh ständig in die Stadt und besorgen Zeug.
Ja, das ist so ein kleines verschlafenes Dörfchen, wo es einen Diner und einen Lebensmittelladen gab.
Und da kann man nirgendwo Matratzen kaufen oder aus anderen leeren Häusern gucken, dass
man... Das sind wirklich Sachen, an denen hängst du dich zu sehr auf.
Ja, aber das Grundding ist doch einfach, ich will, dass meine Familie überlebt. Und das geht in diesem Film nur in absoluter Stille. Also ist es doch wichtiger, irgendwie zu gucken, wie schaffe ich Schallschutz sinnvollen, bevor ich gucke, dass ich mir einen Keller voller Messgeräte baue.
Ja, aber das geht ja schon wieder zu sehr Richtung Auflösung des Films. Also das ist, und da passe ich ja auch eher auf, meine Frau nicht zu schwängern, aber das ist, du verrennst dich da, glaube ich, zu sehr in Details, weil du irgendwas suchst, was dir an dem Film nicht gefallen hat.
nein, ich suche nicht. Ich habe drin gesessen und habe gedacht, in den Szenen, in denen es passiert ist, Das ist unlogisch.
Also ich habe drin gesessen und war sehr froh, dass ich keinen Popcorn-Eimer dabei hatte, weil ich mich, glaube ich, nicht getraut hätte, irgendwas zu essen, weil du hast wirklich gemerkt, wie still es in dieser Vorführung war.
Man wäre von den anderen umhersitzenden Menschen getötet worden, wenn man ein Geräusch gemacht hätte, höchstwahrscheinlich.
Ja, oder von den Aliens.
Oder von den Aliens, falls sie auch im Kino gewesen wären. Ja, ich gebe an dieser Stelle gerne zu, ich hänge mich an Dingen auf, aber nicht, weil ich sie gesucht habe, sondern wirklich, weil sie mir im Film aufgefallen sind. Und wenn, also es ist eine Typfrage, wenn ihr den Film einfach nehmen könnt für euch so, wie er ist und das genießt, was Krasinski da gerade in Sachen Sound gezaubert hat, was wirklich toll geworden ist. Und Spannung, ohne jede Frage. Dann ist das sehr okay. Wenn ihr tatsächlich, wenn ihr nach sowas sucht, wie nach Konsequenz in der Umsetzung, ich habe auch hinterher zu dir noch gesagt nach dem Film, ich hätte es noch geiler gefunden, wenn er den Film komplett ohne Filmmusik gemacht hätte. Es gibt Filmmusik, ich hätte bei einem Film, der so ausgelegt ist auf Stille, möglicherweise sogar mal gewagt, auf Filmmusik ganz zu verzichten.
Es ist die gute alte Gravity-Diskussion, die wir jetzt lostreten könnten.
Ja, möglicherweise. Oder wie jemand aus dem Film sagen würde. So, Anna, ich danke dir, dass wir uns ein bisschen kloppen konnten über A Quiet Place. Ihr könnt da gerne reingehen ab Donnerstag. Das ist ein wirklich gut gemachter Horror-Thriller. Verzichtet einfach auf Logik. Es ist kein Film fürs Box. So.
Bist du soweit? Frau Schneider, sind Sie bankrott?
Sehe ich so aus?
Wenn man alleine mal die Honorare von Sissi hochrechnet, dann kommt man auf
mit dem Sissi-Thema sind wir durch.
Sie haben über 50 Filme gedreht. Wo ist das Geld denn hin? Ihre Mutter und Ihr Stiefvater haben sich eine goldene Nase an Ihnen verdient. Kann das sein?
Ich war ein Kind, das habe ich doch alles schon 100 Mal gesagt.
Alleine für einen weiteren Sissi-Teil.
Ich sage es jetzt zum allerletzten Mal. Ich bin schon längst nicht mehr Sissi und ich war es auch nie. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider.
Ja, das ist mal ein Einstieg in ein Interview, oder? Würde sich heute bei einem Gespräch mit einem Schauspieler kein Reporter mehr trauen? Denn wenn, dann käme man vermutlich auf die kollektive schwarze Liste sämtlicher Filmverleihe und Künstleragenturen weltweit. Hier ging das aber noch 1981 in Frankreich in einem Interview, das die große Romy Schneider dem Stern versprochen hatte. Sie wollte sich irgendwie nochmal äußern, Jahre nachdem sie Deutschland verlassen hatte, was ihr die Deutschen, meist Sissi-Fans, ja ewig übel genommen haben, denn das war genau das Problem. In Deutschland war sie für die allermeisten eben auch nur die ewige Sissi. In Frankreich dagegen nach Sissi eine gefeierte Schauspielerin, vor allem in den 70er Jahren. Jetzt 1981, nach viel bösem Klatsch und Tratsch in diversen Hochglanzmagazinen, ihr Versuch, mit diesem Stern-Interview einiges gerade zu rücken. Gekommen waren die Fotografen-Legende Robert Lebeck, gespielt von Charlie Hübner. Lebeck und Romy kennen sich zu diesem Zeitpunkt seit vielen Jahren. Sie schätzt ihn. Er, würde ich sagen, liebt sie. Er ist quasi ihr Leibfotograf. Allerdings hat der Stern eben nicht nur Lebeck zum Knipsen vorbeigeschickt, sondern auch Promi-Reporter Michael Jürgs. Und dem ist das Seelenheil von Romy Schneider aber wirklich sowas von scheißegal. Er will die Bestätigung der kaputten Ex-Diva, der Tabletten- und alkoholsüchtigen Filmprinzessin von früher. Er will den Absturz und die völlige Entblößung. Und das macht er wie? Indem er die desolate Interviewsituation ausnutzt. Denn die Gespräche, die hier entstehen, aus denen am Ende dann wirklich dieses legendäre letzte große Interview in Romy Schneiders Leben wird, finden nicht irgendwo in Frankreich statt, sondern in der Entzugsklinik in Quiberon, in der sich Romy gerade zu diesem Zeitpunkt aufhält. 3 Tage bleiben Jürgs und Lebeck bei Schneider. Und Hilde, deren bester Freundin aus der Kindheit, die auch zu Besuch ist. Und deswegen heißt dieser Film, vorgestellt auf der Berlinale dieses Jahr, 3 Tage in Quiberon. Übrigens, genau deshalb, manche haben sich das gefragt, in Schwarz-Weiß gedreht, damit er besser zu den Originalfotos von Lebeck von damals passt, was optisch sehr gelungen ist. Man sieht das am Ende des Films, wenn wir gerne mal bei Biopics die Filmszenen den Vorlagen, den also quasi Originalfotos gegenübergestellt werden. Warum ich bis jetzt immer noch nicht gesagt habe, wer Romy Schneider spielt, weil das einen exponierten Platz braucht, und zwar genau diesen hier, Marie Bäumer. Großes Kino, zum einen, weil sie Romy Schneider eh schon so ähnlich sieht wie nur sonst was, und zum anderen, weil sie auch noch wirklich beinahe perfekt kopiert und wiedergibt, also ganz großes Kompliment. Ebenfalls Hammer ist Birgit Minichmeier als Romy Schneider älteste Freundin Hilde, die mehrfach verzweifelt versucht, diese journalistische Hinrichtung durch Jürgs abzuwenden, aber auf Granit beißt, weil die in der Reha dann doch plötzlich wieder saufende Romy glaubt, sie hätte alles im Griff und könne das Interview als Bühne nutzen, wie zum Beispiel an einem Abend im Örtchen in so einer Kneipe. Da sieht man den Absturz einer Diva wirklich hautnah. Es werden immer mehr Getränke an den Tisch gebracht und Romy feiert das Leben und sich selbst und verbrüdert sich auch noch da mit diesem Sternreporter, mit Jürgs, der das auch sehr merkwürdig findet in dem Moment, aber natürlich die Situation ausnutzt und schon mal vorfühlt für die kommenden Interviews, dann wieder auf dem Hotelzimmer diesen Abend also auch für sich nutzt. Und für Romy scheint das ganze Leben tatsächlich immer nur eine einzige Bühne zu sein. Das ist ja auch was, was man von ihr kennt, dieser berühmte Spruch: Im Film oder auf der Bühne bin ich alles, im wahren Leben bin ich nichts. Kommen wir zu den beiden Jungs im Film. Charlie Hübner, super toll als Fotograf. Robert Lebeck, hat mir sehr gut gefallen. Robert Gwisdek, den fand ich allerdings so in der gesamten Anlage seiner Rolle als Folterjournalist Michael Jürgs etwas zu drüber. Ich meine, Jürgs war sicherlich nicht zimperlich, aber Gwisdek spielt den für mich nicht nur hinterhältig, sondern auch noch so dauerverschlagen. So, und da die Regisseurin des Films, Emily Artef, all ihren Darstellern eh schon eine sehr lange Leine lässt in Sachen Leidensverliebtheit und auch so leichter Übertreibung, fand ich den Jürgs dann wieder zu offensichtlich. Ist jetzt für den Film kein Beinbruch, schadet ihm nicht. Es lohnt sich wirklich, den sich am Donnerstag anzugucken, wenn man Biopics, also so Biografieverfilmungen, mag. Ich mag die ja sehr, weshalb mir solche Filme oft schon sehr entgegenkommen und ich daher auch diesen sehr mag. Wie gesagt, von ein paar Übertreibungen, künstlerischer Freiheit und so weiter muss man in den meisten Biopics absehen. Das geht dann schon in Ordnung. Robert Gwisdek und Charlie Hübner spielen Sternreporter Michael Jürgs und Starfotograf Robert Lebeck, also die beiden Typen, die 1981 dieses letzte große, in Anführungszeichen, Interview mit Romy Schneider, man möchte sagen, verbrochen haben. Und die beiden Schauspieler habe ich während der Berlinale treffen können und vor allem mit ihnen über die Interviewmethoden im Film Drei Tage in Quiberon sprechen wollen. Es sind ja im Film tatsächlich eher Verhörmethoden als ein Interview und damit Fragen, wie wir sie heute eigentlich keinem Schauspieler mehr stellen dürften. Das wird oftmals schon vorher dadurch abgeklärt, dass man entweder in E-Mails, wo man dann die Interviewbestätigung bekommt, darauf hingewiesen wird oder gerne auch nochmal vor Ort dann so ein Agent ankommt und sagt, ne, ihr wisst schon, das und das Thema möchte Star XY, da möchte er nicht drauf angesprochen werden, er oder sie. Das war damals anders, beispielsweise nochmal ganz kurz hier zur Erinnerung, eine der Gesprächseröffnungen aus dem Film, also so eine Frage, die Michael Jürgs damals Romy Schneider gestellt hat.
Bist du soweit? Frau Schneider, sind Sie bankrott?
Ja, wie froh die beiden sind, die beiden Schauspieler, dass unsere Interviews heute nicht mehr ablaufen wie in den 80ern, habe ich die beiden gefragt. Und ganz interessant fand ich, dass Charlie Hübner mal gleich klarstellen wollte, ja, also Regisseurin Artef hätte da jetzt ja schon auch in der Darstellung ein bisschen übertrieben.
Bist du soweit?
Im Film finde ich toll, dass Emily das dann irgendwann auch ein bisschen überspitzt und wir dann auch wie zwei Geier da über so einer Leiche hängen. Und dass man dadurch das Thema zu spüren kriegt. Also dass man sagt, wo ist die Grenze auch für eure Arbeit? Wo man sagt, jetzt ist nur noch der Mensch in seinem Scheitern zu sehen und muss man das jetzt auch noch erzählen in so einem Kontext. Wenn man dann Saddam Hussein findet in einem Loch in der Erde und man sieht diesen stolzen Mann auf einmal so gebrochen und guckt in so ängstliche Augen, da bin ich dann dankbar für den Journalismus. Aber in dem Fall ist das eine intime Tragödie und da ist dann so eine Grenze erreicht für mich.
Schon klar, ne? Also in dem Fall unsere Grenzen als Reporter. Und auch Robert Gwisdek meinte gleich, Sternreporter Jürgs wäre ja damals wohl auch eher quasi die negative Ausnahme gewesen.
Ein guter Journalist ist ähnlich wie ein guter Schauspieler deswegen gut, weil er irgendwie eine Erfahrung und aber auch vor allem einen menschlichen Instinkt hat, dem er folgt. Und an sich den Versuch, jetzt in dem Film sozusagen ein Gespräch zu führen, was irgendwie tiefer geht, finde ich eigentlich immer eine gute Sache und nicht einfach nur einen Fragenkatalog abzuarbeiten, sondern ein Gespräch zu führen und zu reagieren. Ah, jetzt kriege ich die Antwort, da hake ich tiefer nach, da gehe ich irgendwo lang wirklich. die Mittel, die jetzt meine Figur natürlich in dem Film einsetzt, sind definitiv unlauter und auch manipulativ. Aber an sich ist es ein sehr, sehr spannender Beruf und die Chancen sind viel zu selten, wirkliche Gespräche zu führen.
Klar waren die beiden froh, dass unsere Talks heute anders ablaufen. Dieses Rumgewühle im Privatleben der Stars dann vielleicht doch eher Sache der Klatschreporter und nicht Aufgabe der Filmjournalisten ist. Da waren wir uns dann schon tatsächlich auch alle einig. Aber beide meinten auch, dass damit heute nicht alles einfacher wäre für Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen.
Es gibt andere Gefahren heutzutage, zum Beispiel die natürlich extrem schnelle Verbreitung und nicht Löschbarkeit von zum Beispiel Videoaufnahmen oder so, dass du.
Ja, aber ich glaube, dass heute sozusagen diese Filter eingesetzt werden, auch durch eine Branche, die da auch auf uns aufpasst, kommt aus den Erfahrungen aus dieser Zeit. Also es gibt so ein Interview mit diesem Boxer, Prinz von Homburg, so ein Fernsehinterview, wo er Sachen gefragt wird und er einfach auf keine Frage antwortet. Und man sieht immer, und was der Journalist da für Sachen zu diesem Boxer sagt, das ist das Jürg-Style sozusagen. Das ist einfach auch aus der Zeit. Und einfach das Schlauste, was der Boxer gemacht hat, war, einfach gar nicht zu antworten.
Also andere Zeiten, andere Gefahren für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da gebe ich den beiden tatsächlich auch vollkommen recht. Früher konntest du dich als Promi sicherlich öfter unbeobachtet und vor allem undokumentiert fühlen. Ne? Allein schon durch den Wegfall von Handys mit Kameras drin, als das heute der Fall ist. Also Robert Gwisdek und Charlie Hübner ab übermorgen zusammen mit Marie Bäumer und Birgit Minichmeier im Kino. Lohnenswert in 3 Tage in Quiberon. Festival de Cannes. 3 geradezu magische Worte in der Filmwelt. Ähnlich vielleicht wie Sesam, öffne dich. Festival de Cannes. Jedes Jahr wirklich hunderte von internationalen Filmstars, große Filmproduktionen am Start, neben der Berlinale eins der größten und wichtigsten Filmfestivals, die wir haben und sicherlich noch vor der Berlinale das Glamouröseste, ohne Frage. Ist so gut wie immer im Mai, oft über Pfingsten. So, und jetzt gerade große Verwirrung. Das nächste, 71. Festival, startet am 8. Mai. Ja, soweit so normal. Aber trotzdem ist die Branche jetzt schon an der berühmten Croisette am Mittelmeer. Warum? Es gibt dieses Jahr was Neues. Cannes Series, das Serienfestival von Cannes. Am 4. April eröffnet, geht noch bis morgen und das macht uns dann allerdings doch neugierig. Ein Festival in Cannes, bei dem nicht Filme, sondern Serien gefeiert werden. In der Jury sitzt unter anderem Paula Bär aus Bad Banks. Ich habe mal ein bisschen rumtelefoniert, wer von den Kollegen eigentlich da ist und gefunden habe ich den hochgeschätzten spanischen Filmjournalisten David Martos. Wir kennen uns seit Jahren vom Filmfest dort, auch von der Berlinale und von vielen internationalen Interviewtagen zu diversen Filmen. Also er ist da, ich irgendwie nicht, wie ihr feststellen könnt. War nicht so leicht, eine Verbindung herzustellen nach Südfrankreich, aber irgendwie haben wir es dann trotzdem geschafft, eben vor der Sendung noch ein Gespräch aufzuzeichnen und uns ein allererstes Mal über Cannes Series in diesem Jahr zu unterhalten. Hola David, ¿cómo estás, mi amigo?
Hola, Tom. Muy bien, muy bien. How are you doing? Hello from Cannes, from the most well-known city in film and series now.
Awesome. What's going on the festival? Is the weather as good as in May?
Well, it isn't. I mean, it's been raining almost every day here. I mean, it's April. It's not May. It's the middle of the spring. And we're having this extended winter, you know, that all over the southern part of Europe. So it's been raining, it's not the regular Cannes weather.
Okay, this one is totally new, while we all know the film festival since so many years. Is there a connection between the two, or are they separated from each other?
Well, there is not any formal connections between the two festivals, but I feel that Cannes Series is always trying to compare itself with its big brother. They are celebrating the festival in the same venues, same theaters. They have premieres, they have red carpets, so the comparison is easy. But Cannes Series is trying to look different. I mean, they have this casual photo call on the beach. They have these free tickets for everyone here in Cannes, so the premieres are filled up with young people applauding and shouting. So these are the main differences. I mean, they want to look different And I think they're managing to do it.
The Filmfest is always very glamorous. I remember us two sitting down with several A-list Hollywood stars over the past years. How much glamour does Cannes Sirius have?
Well, they have tried hard to lure glamorous figures from all over the world to Cannes in April, which I suppose it's not easy. We have stars, we have premiers with long dresses, photographers. The Cannes we knew till now is here too. So they want that glamorous part to be here because the sponsors want it. So yes, they have glamour in Cannes, but in a less formal way. The emails telling you how to dress for the premiere, they say you have to be dressed casual chic, and that sums up this festival, I think.
So what series do they show in this first year, and who are the stars of the Sirius Festival?
Well, speaking about the stars, Michael Kenneth Williams from The Wire and the actress Paula Baer, they both are part of the jury, and they are big stars in TV. Michael Seahole is here. He's presenting Safe out of competition for the closing night. And Sigse Babett Knudsen, the actress in Borgen, is going to be here for the closing night too. So there are big TV stars here in Cannes. And speaking of the competition, the main name we could introduce to you now is Sandra Oh, the actress very well known for Grey's Anatomy, is the leading actress in Killing Eve, a new series of HBO, which is competing for the big prize. There's a Mexican series too, a Mexican series from Fox, and Gael García Bernal, the very well-known Mexican actor, is there. The name is Aquí en la Tierra, Here on the Earth. There are a couple of Israeli series, and the Spanish one I know very well, called Felix, and the actor, the Argentinian Leonardo Sbaraglia, who was in Wild Tales, the film that premiered here in Cannes a couple of years ago, his name is very commented as a possible winner of a Best Actor prize here in Cannes series.
And last question, what do you think of this first shot? Is it really going to grow? Does it have the potential to become as big as the Filmfest one day? Or is it more a tribute to the sign of these times because series are now just so big?
I think that the festival has a huge potential. I mean, I have two doubts only. One is the festival dates. I don't know if celebrating it in April, only 1 month prior to the regular Cannes Film Festival, is appropriate or not to attract talent and journalists to the south of France. That's my first doubt. The second one is the competition itself. I mean, I have no doubts about Sirius competing among themselves. I think that's necessary to have headlines, but I'm wondering about the system. I mean, this festival is about pilots competing, pilots of series. And I don't know if you can judge a book by its cover. Think about The Wire. What would happen with The Wire if only its pilot was going to be taken into account? I mean, that's my second doubt. But I think it has great potential. It's going to grow, and we have to pay close attention to Cannes Sirius in the following years.
Thank you, David. Best wishes to Cannes. Have a good time.
Thank you, Tom. Bye-bye. Bye-bye from Cannes.
Thank you. David Martos aus Spanien, netter Kollege. Bin gespannt, was daraus wird aus diesem Serienfestival. Pilotfolgen von Serien gegeneinander antreten zu lassen, sicherlich eine zweifelhafte Art des Wettbewerbs. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren wirklich ein großes Serienfestival da unten. So, zwei Kino-Rausschmeißer habe ich noch für heute.
Woher weißt du, wo ich wohne?
Ich habe Arbeit für dich. Du hast was drauf, kennst dich aus. Hast einen richtigen Riecher. Es reicht aber nicht, ich muss auch die richtigen Leute kennen.
So wie den Schiedsrichter, ja. Was soll ich machen?
Du checkst die unteren Ligen und hältst mich auf dem Laufenden. Nutzt deine Kontakte, sprichst mit den Spielern. Du arbeitest an der Basis. Wenn du dich heute im Jugendfußball auskennst, hast du morgen allen was voraus. Du besorgst mir Informationen, du besorgst mir Spieler, dann besorge ich dir ein neues Leben.
Noch vor gar nicht allzu langer Zeit hat Ivo davon geträumt, selbst Profifußballer werden zu können. Allerdings kommt er jetzt gerade frisch aus dem Knast und mit der Profifußballkarriere hat es sich erledigt. Er lernt Dejan kennen und der bietet ihm jetzt ganz merkwürdige Geschäfte an. Dejan ist schwer verankert im Sportwettengeschäft. Kann man ja machen, auf Ergebnisse setzen, so wie wir das kennen vom Toto hier aus Deutschland. Darum geht's diesen Jungs aber nicht. Denn Dejan ist der Chef einer kroatischen Mafia-Gang, die zusammen mit der chinesischen Mafia kooperiert. Und in China kann man quasi auf alles sein Geld setzen. Auch auf Amateurfußball, Verzeihung, selbst auf den Jugendfußball. Alles ist möglich, überall kann man sein Geld platzieren. Und im Amateur und sogar im Jugendfußball kann man natürlich Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre viel besser schmieren und für sich vereinnahmen. Und wenn das mal nicht so klappt mit dem Schmieren und Vereinnahmen und jemand, der eigentlich dafür hätte sorgen sollen, dass ein Spiel anders ausgeht, als es ausgegangen ist, der kriegt ein Problem.
Dein Geld, das kriegst du nächste Woche. Versprochen.
Ich krieg mein Geld jetzt.
Was? Der.
Scheiße! Drei Tage!
Wer sich mit der Mafia anlegt, der sollte sich das nochmal genau überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Auch mit der Wettmafia sollte man das schön lassen. Zwei wahnsinnig starke Hauptdarsteller in diesem Film. Zum einen Ivo, der beinahe mal selbst Profifußballer geworden wäre, gespielt von Frederik Lau. Und zum anderen Dejan, der Chef dieser Mafia-Bande, gespielt von Oliver Masucci. Die beiden arbeiten zusammen, bis es natürlich irgendwann auch zwischen ihnen Spannungen gibt und das Ganze dann sich sehr positiv auf den Film auswirkt, der nämlich dann seinerseits sehr spannend wird. Kann ich euch nur nahelegen. Spielmacher heißt der Film, ab Donnerstag auch neu in den Kinos. Das Ende fand ich zu kitschig. Das ist aber auch wieder so ein Geschmacksding. Müsst ihr selber entscheiden. Macht den ganzen Film nicht schlecht. Der ist wirklich spannend und gut gemacht. Und man fragt sich, wenn man den gesehen hat, wirklich, was geht da eigentlich im Amateurfußball, also jetzt im wirklichen Amateurfußball ab? Zeigen das sehr gut in diesem Film. Insofern guckt euch den ruhig an. Oder ihr geht, ja, 3-4 Kinos weiter. Nachdem werdet ihr ein bisschen suchen müssen. Nämlich nach der neuen, aufpolierten Version von Der Himmel über Berlin. Wem das nichts sagt, das ist ein Filmklassiker von Wim Wenders von 1987. In den Hauptrollen Bruno Ganz und Otto Sander. Die beiden spielen zwei Engel, die auf der Erde die Menschen beobachten, aber selbst nicht eingreifen können. Sie sind unsichtbar für den Rest der Menschen, können sich nur gegenseitig sehen und sich gegenseitig miteinander unterhalten, sich austauschen über die Eigenarten der Menschen, bis einer von beiden, Damiel, gespielt von Bruno Ganz, keine Lust mehr hat auf die Unsterblichkeit und sich gerne als Mensch, als lebender Mensch unter den Menschen bewegen möchte. Sehr poetischer Film, den Wim Wenders da 1987 gemacht hat, ist im Festival in Cannes gelaufen, so schließt sich ein bisschen der Kreis für die Sendung heute. Er hat damals den Preis für den besten Regisseur gewonnen mit diesem Film Himmel über Berlin. Das Problem war seit jeher, dass der Himmel über Berlin in der Post-Production damals so oft und so lange nachbearbeitet werden musste, bis am Ende nur noch eine ganz schlechte Qualität übrig geblieben ist. Selbst für 1987 sah der Film schlechter aus, als er hätte aussehen müssen. Und das ist jetzt gelungen mit der 4K-Nachbearbeitung, da eine optisch ganz tolle Version draus zu machen. Und es ist wirklich ein deutscher Kultfilm. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn der bei euch irgendwo in 4K in der Nähe läuft, dann guckt euch diesen Film an, Der Himmel über Berlin, Wim Wenders 1987. Ganz tolle Filmkunst. So. Wollte ich euch gerne noch mit an die Hand gegeben haben, diese beiden Filme, als viele Alternativen, die ihr jetzt habt. Damit sage ich Tschüss für heute. Tom Westholt ist raus.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.